Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn seit der letzten Folge ist über ein halbes Jahr vergangen. Die lange Pause bitte ich zu entschuldigen. Manchmal kommt einem eben doch ganz schön viel Leben und noch mehr Arbeit dazwischen. Für die monatliche Kulturfritzen-Radiosendung interviewe ich immer wieder Kunst- und Kulturschaffende aus Berlin, die ihre aktuellen Projekte vorstellen. Dafür bleibt dann doch die Zeit, weil diese Sendung ist ein festgesetzter Termin. Aufgrund der oft recht kurzen Laufzeit der Projekte, die dort vorgestellt werden, scheinen mir diese Interviews aber für eine Podcast-Folge nicht wirklich geeignet. Das ist bei dem heutigen Gespräch, was ihr gleich hören könnt, anders. Auch mit dem Autor Felix Hass hatte ich mich ursprünglich für die Radiosendung getroffen. Wir kamen allerdings so ins Plaudern, auch über das aktuelle Buch hinaus, dass ich nun daraus doch noch eine Podcast-Folge gemacht habe. Zum Radio gehört ja immer auch Musik, die wir im Podcast aus rechtlichen Gründen nicht laufen lassen können. Und so ist Musik das Einstiegsthema mit Felix, der nämlich, wie er mir im Vorgespräch verraten hat, musikalisch total in den 80ern stecken geblieben ist. Hallo Felix.
Hallo Marc, ich grüße dich, das ist richtig.
Genau, du hast gesagt, irgendwann war Schluss und dann hat dein Gehirn keine neue Musik mehr angenommen. Es ist die Musik der 80er. Was fasziniert dich an der 80er-Jahre-Musik?
Das ist meine Teenagerzeit wahrscheinlich einfach. Und ich habe mir schon damals gedacht, wenn Eltern immer 60er-Jahre Musik gehört haben und so, habe ich mir über mich gedacht, irgendwie, na, vielleicht komme ich auch aus der Zeit nicht mehr raus, vielleicht kommen irgendwann keine neuen Lieder mehr zu mir. Ein bisschen war es so. Aber ich habe natürlich, ich habe dann angefangen, später habe ich dann viel Beatles gehört und dann höre ich jetzt auch viel klassische Musik und oder so. Also ich höre nicht nur die ganze Zeit 80er-Jahre. Gar nicht, jetzt höre ich so viel Jazz die ganze Zeit. Also so ist es auch nicht. Aber ich bin halt nicht mehr mit der aktuellen Musik mitgegangen. Also das war so. Das hat sich dann einfach gewandelt. Mit wenigen Ausnahmen.
Ja, jetzt haben wir dich quasi musikalisch schon ein bisschen kennenlernen können. Felix, du bist hier, weil du ein neues Buch geschrieben hast. Das heißt Guten Morgen Berlin. Über das werden wir im Laufe der Sendung auch noch reden. Aber vielleicht stellen wir dich erstmal so ein bisschen vor. Du kommst woher?
Ich komme aus der Nähe von München. Und ja.
Das ist schon mal super. Felix, wir kennen das schon eine ganze Weile und ich weiß eben, dass du das geschriebene Wort, also du hast dich immer schon mit Sprache beschäftigt, aber eben gar nicht mit dem Medium Buch an sich, sondern du kommst eigentlich vom Film.
Ja, also ich habe an der Filmhochschule studiert, also ich habe aber immer schon wahnsinnig viel gelesen. Also ich habe ich konnte lesen, bevor ich in die Schule gegangen bin und habe dann immer diese Erich Kästner Bücher als Kind verschlungen, die haben mich bis heute geprägt. Dann hat aber der Film mich irgendwie fasziniert. Weiß auch nicht, woher das... Doch, ich weiß sogar noch, wie es war. Es war ein ganz komisches Gefühl. Ich saß im Kino und habe in den 80ern eben Fatal Attraction gesehen, glaube ich, war das damals. Und dieser Film hat so eine Spannung. Ich habe ihn ungefähr 10-mal gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass so eine Hand aus der Leinwand kommt und mich irgendwie packt, weil ich so gefesselt war von diesem Film. Und da hatte ich immer dieses Ding, diese Hand, das wollte ich gerne sein. Ein ganz komisches Machtgefühl offensichtlich. Man hat eben auch düstere Seiten oder vielleicht auch nur, egal. Und
ganz kurz, das ist der Film, wo Glenn Close durchdreht und Michael Douglas.
Ja.
Mit dem hat sie eine Affäre, irgendwie so, ne?
Also Michael Douglas und Glenn Close haben eine Affäre und sie, also ein Stalker-Film, ganz früher Stalker-Film. Ja, genau. Ein absoluter Welthit, sehr kleiner Film. Und das Interessante, oder was Mittelinteressante, es ging halt darum, dass er die Affäre hat. Und es spielt in den 80ern und die meisten Menschen, viele Menschen sagen, der Film ist so erfolgreich gewesen, weil AIDS, also AIDS nicht HIV, sondern eigentlich AIDS, der dauernde unterschwellige Angst war. Darum ging es nicht. Der Film wurde auch geschrieben, die wussten vielleicht noch gar nicht, dass HIV kommen würde. Weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. 87, glaube ich, war der Film. Aber der ist ja lange, muss ja vorbereitet werden. Und dann geht es eben darum, quasi was passiert, wenn mein Mann fremd geht und am Ende bringt er das Virus in die Familie. Und das, glaube ich, hat eine ganz große Rolle gespielt bei dem Erfolg des Films. Jetzt sind wir abgekommen.
Das macht ja nichts. Also auf jeden Fall hat dich das Kino selber so fasziniert, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Film.
Ja, und dann war es wahrscheinlich auch irgendwie schick und so. Und dann habe ich ziemlich früh, ich weiß gar nicht mehr, wie das losging, doch ich bin einfach in die Filmhochschule gegangen, so mit 17. Und habe zum Studienberater, genau, und habe gesagt, ja, wie nehmt ihr mich, wie kann ich hier genommen werden? Und dann hat er gemeint, das Glückste, was du machen ist, diese ganzen Filmstudenten, die brauchen Leute, die kostenlos mitarbeiten, Setup sperren, irgendwie so ein Scheiß. Fahrer. Nee, Fahrer konnte ich noch gar nicht, weil ich ja 17 war. Aber halt irgendwie solche Geschichten. Und dann habe ich den Zettel aufgehangen und dann hat es auch geklappt. Und dann haben die mich immer wieder für irgendwelche komischen, also kleinen Jobs. Und das war halt dann schon wahnsinnig aufregend und wahnsinnig toll und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, und dann habe ich mich beworben und dann hat das auch, dann habe ich Praktika gemacht. Das ging dann alles so ganz sehr ehrgeizig, auch muss man sagen, seinen Weg. Und was es tatsächlich dann gab, dann haben die, dann gab es den ersten Kurzfilm, die erste Kameraübung nennt sich das. Und dann geben sie dir drei Rollen schwarz. Damals war das jedenfalls so, heute natürlich überhaupt nicht mehr, er hört es ja bestimmt als Festplatte. Dann gaben sie dir drei Rollen Schwarz-Weiß-Film und sagen, okay, jetzt mach du deinen ersten Film. Und dann stehst du mit diesen drei Rollen da und sagst, oh mein Gott, es ist furchtbar. Und weil du ja alles machen kannst, was du willst. Das, du musst es dann besprechen mit denen, aber letztlich kannst du machen, was du willst. Und da habe ich mir dann so gedacht, alles, was man bei einem Film macht, ist, dachte ich, traue ich mir irgendwie schon zu. Du kannst schon so einem Schauspieler sagen, sag mal den Satz, du kannst sagen, da soll die Kamera stehen und wenn irgendein bisschen Licht ist, dann wird das schon was. Aber dieses Urheberische letztlich, dieses weiße Blatt Papier und da drauf zu schreiben, was ich jetzt machen will, da habe ich tierisch Angst vor gehabt. Und irgendwann habe ich ja gelesen, Angst, ich finde ja Angst und Lust oder so, die haben viel miteinander zu tun. Und es war schon so der Gedanke, dass ich eigentlich, irgendwie dachte ich, eigentlich traue ich mir das nicht zu. Eigentlich kann ich das nicht. Und offiziell wollte ich es ja auch nicht. Aber irgendwie wollte ich es eben vielleicht doch. Also.
Aber gab es damals schon so konkrete Ziele? Also ging man auf die Filmhochschule und machte alles? Oder hat man einfach vornherein gesagt, ich will Kamera machen, ich will Regie machen, ich will Filmdramaturgie machen?
Es gab damals drei Abteilungen. Spielfilmabteilung, Dokumentarfilmabteilung und Produktionsabteilung. Ich war Dokumentarfilmabteilung. Das war einer von diesen Tricks, den mir die Leute gesagt haben, du musst Dokumentarfilm studieren, du kannst sowieso machen, was du willst. Da bewerben sich aber weniger Leute. Also immer noch ganz schön viele, aber weniger als in der Spielfilmabteilung. Und letztlich hast du die gleichen Budgets für die Filme und so. Und viele Leute, die man damals kannte, kamen aus der Dokumentarfilmabteilung. Hans-Christian Schmidt oder so, ich weiß nicht, nach Fünf im Urwald oder Nico Hoffmann von Teamworks und einige. Naja, und ja, so war das.
Genau. Und dann, ja, dann hast du auf jeden Fall auch Filme gedreht. Es war ja nicht so, dass du quasi über das Studium hinaus nicht beim Film gearbeitet hast, bist dann aber in die Filmdramaturgie oder ins Drehbuchschreiben gegangen.
Ich habe dann erstmal halt an der Filmhochschule Kurzfilme gemacht und dann der Abschlussfilm war auch schon so erfolgreich. Mhm. Der wurde gekauft von der Konstantin, von Bernd Eichinger damals und der Bayerische Rundfunk auch die Fernsehrechte gekauft und so. Das war wirklich, muss man sagen, das lief sehr gut. Und dann waren sie auch alle ziemlich scharf auf mich, muss man mal so sagen. Ich darf so ein bisschen angeben, weil es hat sich dann geändert und das werde ich auch erzählen. Nee, und dann ja, und dann war ich so Anfang 30 und hatte davor in Berlin, ich habe während des Studiums auch schon in Berlin gelebt und immer so gependelt und dann haben sie mir in München angeboten, einen Spielfilm zu machen, einen bayerischen, für den Bayerischen Rundfunk und das kann man ja eigentlich jetzt mittlerweile erzählen. Da ging es darum, dass Mutter und Sohn durch Bayern fahren und die Asche einer guten Freundin an schönen Orten verteilen und so und irgendwie sich dabei näher kommen. Das fand ich eigentlich auch eine ziemlich schöne Idee. Und dann, als man mittendrin, also nicht beim Film, aber mitten in der Vorbereitung war, sagten sie dann irgendwann, ja, alles toll und so, aber wir sind ja so katholisch, sagte der Sender, wir haben uns überlegt, das mit der Asche, das geht nicht. Wir machen alles genau so wie, die fahren da rum und machen alles Mögliche, aber die Asche, die können wir nicht machen, dafür sind wir viel zu katholisch und sie haben nicht von leiblicher Auferstehung gesprochen, aber... Und dann war so ein Punkt, wo wir uns dann so dachten, der Film ist im Arsch. Und aber dann hatten wir und nicht ich und aber auch sonst keiner hatte quasi das Rückgrat dann zu sagen, okay, dann macht doch euren Quatsch alleine. Dann haben es trotzdem gemacht. Und der Film, also ich mag diesen, also es gibt schon Dinge, die ich okay finde, aber eigentlich mag ich den Film auch nicht. Eigentlich hat er mir geschadet, muss man einfach sagen. Und dann bin ich letztlich zum Schreiben gekommen, weil Schreiben ist natürlich für Auftraggeber auch einfach mit viel weniger Risiko verbunden, als jemandem gleich ein Budget von 1,5 Millionen Euro in die Hand zu geben oder so. Also erstmal kam eine kleine Flaute oder auch eine etwas größere Flaute und dann kam ich an diese ZDF-Serie, für die ich dann lange geschrieben habe und das war so eine Mischung. Irgendwie war es schon geil einfach, weil dann halt was passiert und dann laufen da diese Schauspieler rum und reden deine Texte und so und du hockst da irgendwie an deinem Laptop und bist irgendwie auf der, also ganz woanders unterwegs. Ja, und andererseits ist es natürlich sehr beengt, weil du, dann heißt es irgendwie 4 Figuren pro Episode, 3 Schauplätze, 30% spielt im Büro von den Polizisten oder was auch immer es dann da gerade ist, weil die Sets und das, weil es eben alles so stark reglementiert ist und jeder hat was dazu zu sagen. Und vom Produktionsleiter, wo ist es zu teuer, also dann, da kannst du nicht mal eine Scheibe einschmeißen oder so. Schon da geht das los. Und ich dachte, was, Leute, aber nein, geht nicht. Und die ganze Zeit und der eine Schauspieler, naja, gut. Aber auf jeden Fall so. Und dann, aber das Schöne ist auch, man verdient auch ein bisschen Geld. Also da habe ich auch mal Geld verdient in meinem Leben. Das hat sonst eigentlich nicht so gut geklappt. Und dann gibt es auch Wiederholungshonorare, was eine unglaublich angenehme Sache ist. Also wirklich, mein Steuerberater meinte mal, das müssen Sie mir mal erklären, wie Sie das machen mit den Wiederholungshonoraren. Damals hatte ich einen Steuerberater. Ja, naja gut. Und dann, ja, so war diese Zeit.
Ja, aber das ist interessant, weil wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, aber jetzt verstehe ich eigentlich erst, dass auch diese Reglementierungen, natürlich, wenn man selber dann jetzt Bücher schreibt oder Romane schreibt, hat man eine ganz andere Freiheit. Du hast eben keine Reglementierung. War das so ein Grund für dich auch zu sagen, irgendwie die Geschichten, die ich erzählen will, da brauche ich ein bisschen mehr Freiheit?
Also es ist, darüber habe ich mir gerade kürzlich Gedanken gemacht, weil, gleich komme ich zu der Frage nochmal, aber weniger Reglementierung bedeutet halt viel mehr Verantwortung. Also ich habe jetzt auch gerade, wenn ich so Freunde treffe, die beim Fernsehen manche arbeiten oder irgendwie sowas, dann ist es das, was ich auch, ich habe es ja gerade jetzt schon wieder gemacht. Und was jeder natürlich die ganze Zeit macht, er hat immer jemand anderen, der schuld ist. Mhm. Vielleicht nicht böse gemeint oder irgendwie so, aber du kannst immer sagen, ja, ich hätte ja so gerne, aber wir hatten das Budget nicht, der Schauspieler hat es nicht gekonnt, der Sender wollte was, immer diese ganzen Leute. Bei so einem Roman, da kannst du das einfach alles nicht sagen. Wenn die Leute sagen, das ist scheiße, dann musst du sagen, okay, dann kannst du den Leser beschimpfen, aber auf jemand anderen kannst du das nicht schieben. Das ist man halt, das ist man komplett selbst. Das war ein leeres Blatt Papier und jetzt kann ich mich da nirgendwo richtig hinter verstecken. Deine Frage war Freiheit? Ja, ein bisschen. Weil man eben, deshalb ist das erste Buch, spielt ja auch viel in so einem Sexclub und so, was jetzt auch nicht alle meine Verwandten direkt begeistert hat, aber davon war ja auszugehen. Aber ein bisschen habe ich es auch als so ein, naja, Amoklauf ist vielleicht das falsche Wort, aber als so ein Ding, wo jetzt mache ich einfach total das, was ich will. Jetzt könnt ihr mich alle, jetzt haue ich auf die Kacke, wie es nur geht. Und das war befreiend auch dadurch. Befreiend, ja. Insofern passt das gut, Freiheit. Ja.
Du hast 3 Kriminalromane geschrieben, die allesamt in Berlin spielen. Du hast es schon angedeutet, sie sind durchaus auch in einschlägigen Locations, weil der Kriminalkommissar Steffen Lenz heißt er, sagen wir mal, den Fall kann er sich ja nicht aussuchen, aber die Morde passieren nun mal einfach an einschlägigen Orten. Im ersten Roman ist es das Lab im Berghain. Beim zweiten ist es der Schwulenstrand am Wannsee. Und im dritten ist es eine eigentlich nicht einschlägige Location im Ernst-Thälmann-Park, eine Sauna, aber die hatte eben auch durchaus schwule Tage, auch wenn sie es offiziell leugnen würden. Das sind sozusagen so die Ausgangspunkte, aus denen du die Geschichte entwickelst, und der Kommissar ist eben einer, der so ein bisschen, na sagen wir mal, das Berufliche und das Private nicht so voneinander trennen kann. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich muss eins dazu sagen, diese Sauna im Ernst-Thälmann-Park, die hat keine schwulen Tage jetzt mehr. Das war nämlich eigentlich, da gab es dann ziemlich, völlig unabhängig von dem Buch, ich glaube, ich weiß gar nicht.
Das war vor dem Buch.
Den Skandal.
Das Buch war, glaube ich, 2020, ne? Und der Roman, und das mit dem Skandal, das hatte ich nochmal nachgelesen, war 2018.
Der Buch war 2017. 2020 war Blank.
Ja, aber Blank ist ja gut, dass ich deine Romane besser kenne als du. Also, kurzum, der Skandal, dass im Grunde in der Sauna das so ein bisschen verhindert wurde und diese Herrentage abgeschafft wurden, war 2018. Dein Roman kam danach.
Genau, dann gab es die große Aufregung, dass es eben so hieß, das ist ja so homophob, dass dann die Herrentage da abgeschafft wurden. Ich bin ja manchmal so ein bisschen neben der Bubble, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so ein bisschen konnte ich die verstehen, weil es gibt genug Orte für schwulen Sex in Berlin. Also, und diesen ultra safe spaces und alles und so. Und ich meine, teilweise war es schon ein bisschen viel. Und dann gab es einen großen Skandal, und dann haben sie aber die Sauna jetzt, also mit relativ großen Skandal. Und jetzt ist die Sauna renoviert mittlerweile. Und dann war ja noch Corona. Und nach der Wiedereröffnung haben sie dann stillschweigend sowohl den Herren- und den Frauentag abgeschafft, ohne das groß zu erwähnen. Und jetzt laufen am früheren Männertag, nämlich dem Montag, laufen jetzt dann halt immer diese ganzen Gästinnen rum und sind ganz und tragen zur Deeskalation bei.
Wunderbar. Kommen wir jetzt mal auf die Krimis an sich zu sprechen. Also ich habe schon gesagt, es gibt einen Protagonisten, das ist eine Serie, an der du letztlich dann arbeitest. Ist es für dich spannend oder gefällt dir das jetzt nicht mit, ich habe ein Manuskript abgeschlossen, jetzt mache ich eine ganz neue Welt auf, sondern magst du es, dass du eigentlich immer im selben Kosmos so bleibst? Du hast ja, wir haben es vorhin schon gehört, eben für eine Serie ja auch Drehbücher geschrieben. Das heißt im Grunde, Personal wird einem vertraut. Ist es so eine Mischung aus, ich kann die ohnehin nicht mehr loslassen und ich möchte über den noch mehr erzählen oder was ist das?
Also bei der Fernsehserie war mir das wurscht. Da ging es einfach ums Geld verdienen. Irgendwann ging es einfach ums Geld verdienen. Naja, bei den Krimis, also ich finde das generell, Mensch, also ohne autobiografisch zu schreiben, das heißt ohne eindeutig autobiografisch zu schreiben, so schreibt man ja doch eigentlich natürlich irgendwie schon über sich selbst, weil sonst würde man Biografien schreiben oder irgendwie so. Und was ich an Büchern, wenn ich Bücher lese, sehr spannend finde und was sie für mich grundsätzlich von Filmen oder von Fernsehserien und auch von Theaterstücken unterscheidet, ist, dass das Budget, ein Buch zu machen, relativ gering ist. Das heißt, wenn ich ein Buch kaufe, von wem auch immer, habe ich eine relativ gute Chance, dass dein Mensch einfach relativ authentisch mit mir über sich spricht. Und das habe ich beim Fernsehen nicht, weil beim Fernsehen gibt es Peer Groups und dann wird das überall genau. Wir hatten da gibt es teilweise also Leute mit 5 Hausfrauen, weil die wissen, Hausfrauen sind die das Publikum und dann entscheiden, die sagen dann, was dazu passieren hat. Und die haben unglaublich viel Macht. Mhm. Und Kinofilme und Serien, die gehen natürlich durch 1000 Marketing-Dinge, das ist alles so wahnsinnig teuer. Und bei einem Buch ist es eben so, dass man davon ausgehen kann, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass das eben was ist, wo ich wirklich in den Kopf von einem anderen Menschen oder auch in sein Herz oder weiß der Geier, von einem anderen Menschen reinschauen kann. Und das macht für mich Bücher interessant. Mhm. Und daraufhin kann man sagen, dass der Kosmos sich irgendwie ein bisschen ähnelt, ist relativ naheliegend. Mhm. Und ich mag halt eben auch bei anderen Autoren oft, dass sie ihre Figuren meistens behalten. Also manche, also Richard Ford ist so jemand.
Ja, also in Krimiserien ist das, oder in Krimireihen ist es in der Tat so, dass es oft Autoren, Autorinnen gibt, die über viele Romane hinweg ihre Figuren fortentwickeln, ihnen auch eine Entwicklung zugestehen. Bei Krimis ist ja immer interessant, dass man ja eigentlich auch davon ausgehen muss, eigentlich vielleicht auch bei jedem anderen Roman, es sei denn, es ist ganz klar als Reihe richtig festgelegt, wie bei Herr der Ringe oder so, aber dass man halt trotzdem ja die Bücher auch unabhängig davon lesen können muss, ohne dass man das Gefühl jetzt hat, man hat allzu viel verpasst oder man findet den Anschluss nicht. Wenn du jetzt da sozusagen, vielleicht, weil das interessiert mich so grundsätzlich, weil ich glaube, Krimis plotten ist immer noch mal anders als andere Geschichten plotten. Wie stelle ich mir das vor? Also man kennt das ja bei Krimiserien immer, die haben dann immer ihre große Wand und dann malen sie immer alle Verdächtigen und dann gibt es wilde Pfeile und so weiter und so fort. So stelle ich mir das irgendwie bei einem Krimi-Autor auch vor, damit er den Faden nicht verliert, dass der so eine Wand zu Hause hat oder irgendwelche wilden Post-it-Welten. Wie sieht das bei dir aus? Wie gehst du an so eine Geschichte ran?
Also es ist ganz schrecklich. Es ist ganz schlimm. Das Erste ist, also bei mir war immer das Erste, war irgend so eine Idee von einer Figur, die mich interessiert hat. Und dann muss ich diese Figur irgendwie in ein Verbrechen verwickeln. Damit geht es erstmal los. Und dann, dann wird es halt wirklich immer unglaublich komplex, weil, also ich dachte, du brauchst zwei Sachen. Du brauchst ein Rätsel, wer war es, und idealerweise auch noch eine Bedrohung. Also deshalb sind Serienmörder oft so beliebt, weil du hast das Rätsel, wer hat es gemacht, und du hast die Bedrohung, wird es wieder passieren. Also Rätsel und Bedrohung sind so die zwei Grundsätze, die man meines Erachtens braucht. Und dann ist es halt immer ein äußerst kompliziertes Spiel. Ganz schlimm ist DNA, weil du kannst jeden Fall einfach per DNA lösen. Es ist halt immer ein unglaublich kompliziertes Spiel. Was weiß der Kommissar und was macht er daraufhin, ohne dass er zu dumm aussieht und ohne dass er zu schnell auf die Lösung kommt? Und schön ist es ja eigentlich auch so, dass die ganzen Ermittlungsschritte aufeinander folgen. Also ich habe mal, und dann zum Ergebnis führen, ich habe mal einen Tatort gesehen, toll, ich will jetzt hier keine Schelte betreiben, aber das war so ein Beispiel, da haben die am Anfang einen Laptop irgendwie zum Untersuchen gegeben, Dann haben sie 90 Minuten lang ermittelt und am Schluss kam das Laptop aus der Untersuchung wieder zurück und da drin stand, wer der Täter war, weil er nämlich seine E-Mails nicht verschlüsselt hat, was weiß ich, irgendwie so. Und so soll es eigentlich nicht unbedingt sein, weil dann hätten sie sich auch 90 Minuten auf dem Spielplatz, wäre irgendein cooler Krimi, sie würden 90 Minuten auf dem Spielplatz sehen und über was anderes quatschen. Aber das darf man halt dann, das könnte man hier machen, also im eigenen Buch. Ich komme schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Was war die Frage? Achso, und ganz schlimm ist es dann, wenn du musst es unglaublich abklopfen, so ein Krimi-Konstrukt. Weil wenn du dann plötzlich, und das passiert, im Buch schon bist, und dann merkst du, du schreibst das Buch, merkst auf Seite 140, er hätte den Fingerabdruck von dem Messer nehmen müssen, er hätte ihn überprüft, er hätte ihn gekriegt. Und dann kann es dir passieren, dass du einfach 100 Seiten einfach in die Tonne treten kannst. Schrecklich. Was gut ist, finde ich, was ich hoffe für mich leer, also was ich jedenfalls versuche, ist, der Krimi hat immer einen Subtext, der darin besteht, dass der Autor deutlich mehr weiß als der Leser natürlich, das ist ja immer so. Aber hier weiß auch jede Figur, mit denen der Kriminalkommissar spricht, weiß mehr, als sie zugibt. Oder wahrscheinlich. Und auf jeden Fall vermutet es. Und deswegen schreibt man immer auf so einer Folie, da schwimmt irgendwann irgendwas mit, was nicht ausgesprochen wird. Und ich finde das unglaublich wichtig für Bücher überhaupt, dass immer was Unausgesprochenes mitschwingt. Dass immer ein Untergrund ist, ja, der nicht gesagt wird. Mhm. Das finde ich ist der Unterschied zum Journalismus, wo einfach sagt, okay, Hemingway, ich höre wirklich gleich auf, Entschuldigung.
Alles gut.
Das ist die Eisbergtheorie von Hemingway. Kennst du die Eisberg? Nee. Also Hemingway ist ein ganz großartiger Autor, finde ich, der über ganz schrecklich blöde Sachen schreibt. Ein unglaublich dummer Macho. Ich finde ihn total unsympathisch, aber trotzdem so toll. Und von dem gibt es die Eisbergtheorie. Und die Eisbergtheorie heißt, 10% vom Eisberg sind sichtbar, 90% sind unsichtbar unterm Wasser. Du schreibst nur über die 10%, aber die 90% schleppst du die ganze Zeit mit dir mit. Und deshalb werden dann so Sachen von ihm oft so unglaublich gut, weil sie scheinbar banal sind, aber sind es dann eben doch nicht. Das finde ich ganz toll. Also der.
Ja, ein spannender Einblick in so ein Autorenleben. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Krimis. Also du hast ja jetzt gesagt, es ist oft so, dass der Autor oder in dem Fall der Kommissar, also dass man so mitgeht als Leser und nicht viel mehr weiß, aber du baust ja doch immer in deinen Krimis so eine Ebene ein, die mir als Leser einen gewissen Vorsprung gibt. Und zwar, das sind oft andere Textsorten.
Ja, ob es ein Vorsprung ist, ist es ein Vorsprung? Also du weißt, glaube ich, nicht mehr über was aktuell der, na gut, du weißt, ich überlege gerade, ob man wirklich mehr weiß, was aktuell gerade der Ermittlungsstand ist. Ich glaube, so ist es eigentlich nicht. Du hast halt dann Briefe und Tagebücher und so, du weißt, da sind andere Figuren, die ticken so, du weißt nicht, welche Figur
das ist. Ja, das stimmt,
genau. Genau so, weil sonst würde der Kommissar dumm aussehen. Mhm. Aber ich weiß, bei dem einen Buch, beim letzten Schritt, da gibt es dann so eine Wendung, die erfährt man, glaube ich, so ein Müh, also vielleicht eine Seite oder was vor dem Kommissar. Das hat auch viel damit zu tun, dass man dann halt Spannung machen kann. Und man kann halt auch tiefer einsteigen in die Charaktere.
Also ihr hört schon, relativ ausgebufft, dramaturgisch ausgebuffte Krimis, die drei von Felix Haß, erschienen im Querverlag. Jetzt hast du einen Roman vorgelegt, der heißt Guten Morgen Berlin. In der Siegessäule steht als Kritik drin, es ist ein Liebesroman. Würdest du das auch so sehen? Also bisher hast du Krimis geschrieben, jetzt deinen ersten Liebesroman oder was ist es für ein Genre?
Also ich würde sagen, für mich ist es vor allem ein nostalgisches Buch. Also die Idee, das zu schreiben, kam mir so während der Corona-Zeit, wo man ja nichts machen konnte und alles irgendwie so furchtbar war. Also ich habe das teilweise, fand ich das ziemlich schrecklich. Also diese Bilder von den Lastern da mit den Leichen in Italien und so, dass ich mich dann ein bisschen rausgebeamt habe aus der Zeit. Und dann habe ich alte Harald Schmidt-Folgen geguckt, aber YouTube und ich habe Wetten, dass Sendungen geguckt und habe mich zurückgezogen. Mit meinem Mann saßen wir dann zusammen in unserer Butze im 5. Stock und waren in einer anderen Zeit. Ja, und dann hatte ich irgendwie Lust auf dieses, sich dann da auch mal so richtig reinzusetzen. Ich will überhaupt nicht sagen, dass früher alles besser war, aber ich dachte mir, früher war alles schärfer. Also im Sinne von früher hat man immer alles jedes Haus, jedes Plakat, alles war schärfer. Hat vielleicht damit zu tun, dass meine Augen besser waren. Aber ich, im Bewusstsein dessen, dass es ein bisschen peinlich ist, von den vergangenen Zeiten zu schwärmen, ist es, glaube ich, auch ein menschliches Bedürfnis. Und darauf hatte ich vor allem Lust. Und jetzt sagst du, das hätte auch ein Krimi sein können. Jetzt fange ich schon an, mir die Fragen selber zu stellen. Aber es war eigentlich schon länger, dass immer mehr Leute gemeint haben, ob ich nicht mal was anderes schreiben wollen würde als ein Krimi. Und das wollte ich eigentlich auch schon länger. Und wenn man meinen letzten Krimi liest, dann merkt man auch schon, haben auch andere schon gesagt, dass da, dass der Krimi da ein bisschen im Hintergrund mehr ist als die anderen beiden, also der Krimi-Plot zu den Figuren. Und ich wollte auch schon länger mal woanders, der Krimi war auch immer so ein bisschen wie so ein Geländer, also wie so ein Treppengeländer, weil du weißt halt, letztlich weißt du, du brauchst einen Mord und dann brauchst du 4 Verdächtige und da kommst du schon irgendwie klar. Und dieses Geländer mal loszulassen, das habe ich mit dem dritten Krimi eigentlich schon angefangen und dann dachte ich, jetzt schaue ich halt mal, mein Gott, es ist Corona, ich habe hier nichts zu tun.
Und jetzt landen wir in Berlin der Frühneunziger, also eigentlich so im Nachwende-Berlin, eine Stadt, wo man nicht sagen kann, dass da schon viel zusammengewachsen ist. Du hast 2 Hauptfiguren, einer kommt aus dem Osten, einer kommt aus dem Westen, der Ich-Erzähler kommt aus dem Westen und ist ganz frisch in diesem Berlin, was ja auch letztlich so eine Stadt im Aufbruch ist. Deshalb ist, glaube ich, Guten Morgen Berlin auch der Titel, weil das so eine Stadt ist, die gerade wach wird, die sich neu sortieren muss. Man ist noch so ein bisschen, man hat die, ja, weiß ich nicht, so wie die Augen noch verklebt und muss erst mal gucken, wo ist man denn jetzt gerade. Und da treffen diese beiden aufeinander in einer Stadt, die geteilt war. Und ich denke, dass genau diese Thematik, diese Missverständnisse, das mochte ich an dem Roman so gerne, ja auf eine sehr leichte Art, durchaus aber doch sehr wichtig sind, was diese Beziehung der beiden Männer bestimmt.
Ja, also wenn du sagst, leichte Art, das ist genau, das ist wieder das mit dem Maisberg. Ja, das ist mir immer ein Anliegen, leicht zu erzählen, weil ich bin aufgewachsen mit Wim Wenders-Filmen und die Leute, die Süddeutsche Zeitung war, München und die Süddeutsche Zeitung war begeistert und alle meine Freunde waren begeistert und begeistert und dann saß ich sie im Kino reihenweise neben mir einschlafen, weil da diese Bedeutungsschwangere, als das Kind noch Kind war, ich kriege heute noch eine Gänsehaut. Und also weil ich es so schrecklich finde. Deswegen ist mir Leichtigkeit wichtig. Ja, es spielt in den Berlin der 90er Jahre, würde ich mal sagen, vielleicht sogar noch ein bisschen in die 2000er rein. Also es ist so ein bisschen so eine Wischi-Waschi-Zeit, weil das hat letztlich mit verschiedenen Dingen zu tun. Das eine Sache ist Verdichtung. Man möchte halt möglichst viele Dinge erwähnen. Und das andere ist, Falco hat mal gesagt, wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, der hat sie nicht erlebt. Fand ich irgendwie einen ganz guten Satz. Und auch da ist es halt so richtig, weiß man, ich will es auch nicht mehr so ganz genau wissen. Ja, na klar, also es ist schon der Versuch zu erzählen, wie ein Ossi oder ein Wessi damals möglicherweise miteinander umgegangen sind. Aber ohne die Geschichte jetzt zu letztlich thesenhaft zu machen oder so. Oft gibt es ja solche Dinge, die dann, also wo man dann, wenn man könnte dann sagen, dann muss der bei jedem großen historischen Erlebnis dabei gewesen, dann muss der einer in der FCJ gewesen sein und so, der andere muss eigentlich dann wahrscheinlich in der CSU am besten, weißt du, dass man sich dramaturgisch so ganz klar aufeinander hetzt. Und das wollte ich aber nicht, sondern ich wollte versuchen, es relativ also authentisch zu beschreiben. Und da sind, glaube ich, schon ein paar Klischees drin, aber dann habe ich die halt so erlebt oder so beobachtet und so für richtig gehalten. Ja, und Berlin, Berlin war ein Abenteuerspielplatz. Ich glaube, es ist immer noch ein, das ist das mit dem nicht mehr so scharf sehen. Berlin ist bestimmt immer noch ein unglaublich aufregender Abenteuerspielplatz für unglaublich viele Leute. Aber ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung, wie ich damals war und dann nehmen die Abenteuer so ein bisschen ab.
Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der das Berlin der 90er Jahre auch ein bisschen intensiver erlebt hat als ich, weil ich bin zu der Zeit noch in die Schule gegangen und kenne diese Orte jetzt zum Teil nur vom Hörensagen, die du beschreibst. Es ist ja eben auch ein Berlin, was es so dann eben doch nicht mehr gibt. Also es sind Orte, von denen du erzählst, die sind verschwunden. Es sind sind irgendwie doch andere Zeiten. Berlin ist irgendwie, weiß ich auch nicht, erwachsen geworden, irgendwie vielleicht auch nüchterner geworden. War es, also du hast ja schon so gesagt, so ein bisschen dass da auch was von dir drin steckt, weil du grundsätzlich gesagt hast, dass du zum Schreiben immer diese autobiografischen Momente auch brauchst, dass du so ein Gefühl dafür hast, authentischer erzählen zu können. Jetzt habe ich, wie gesagt, mit jemandem gesprochen, der das Buch gelesen hat und älter ist, und der sagt eben auch, also dieser Nostalgiefaktor, der kommt total rüber, diese Tatsache, dass man nochmal sich so hinein katapultiert in diese Zeit und die nochmal lebendig wird, obwohl man eigentlich gar nicht mehr so viel darüber nachdenkt.
Das ist ja sehr schön, wenn das so funktioniert hat oder bei diesem einen Menschen funktioniert hat. Ja, also das ist das, was ich möchte. Also ich meine, deshalb, ich kann nur ganz kurz dieses Zitat vorlesen, was sich vorne steht. Das kann ich ja nicht auswendig. Once upon a time the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were then. Es ist natürlich Quatsch. Aber es ist doch so schön. Und sich das zu erlauben, einfach zu sagen, ach komm, jetzt färben wir mal unsere Vergangenheit rosa und nicht total blödsinnig, aber ein bisschen, jetzt gehen wir mal so ein bisschen nach. Jetzt sagen wir doch auch einfach mal, früher war alles besser, aber ganz leise und ein bisschen anders, als die Bösen vor uns das gesagt haben. Die Orte sind weg. Ich meine, was halt viele, manche nicht, viele schon, was halt vielleicht für mich ein großer Unterschied ist, das geht noch halbwegs, aber der größte Unterschied, der damals für mich bedeutend war, dass Berlin so wahnsinnig billig war. Und das hat zur Folge, dass Menschen, die komplett absurde Lebensentwürfe haben, hier leben konnten. Du konntest halt für, ich weiß doch, in Kreuzberg, ich hab damals, heute werden es 250 Euro für ein Zimmer bezahlt, aber Leute haben auch viel weniger bezahlt als das. Und dadurch kannst du halt einfach, du musst nicht früh ins Bett, du musst nicht früh raus, du musst nicht schicke Klamotten. So, ich glaube, das hat einen großen Unterschied gemacht, aber what the hell? Ich meine, ich glaube, die jungen Leute werden immer irgendwie einen Weg finden, Spaß haben und ein kreatives, lustiges Leben zu finden, zu führen. Und also da habe ich meine, ich mache mir keine Sorgen um Berlin. Ich habe ja auch eine Wohnung und dann seit 2009 und irgendwann steigt die Miete dann auch nicht mehr oder nicht mehr relevant.
Gib doch nochmal einen ganz kurzen Einblick, worum geht's? Also abgesehen von den Orten, aber es muss ja auch eine Handlung geben, nicht nur einen Zustand.
Ja, naja, es geht halt um einen Ossi und einen Wessi, die sich kennenlernen und die sich miteinander verlieben und wo ich halt so ein bisschen versuche, die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen, also letztlich geht es viel eigentlich schon darum, auch was, das ist dann doch wieder ein bisschen autobiografisch, was ich eigentlich von dem Osten gelernt habe oder so, also eigentlich genau so. Das war nämlich ganz schön viel. Und also fand ich. Und dann geht es noch um andere Themen. Es geht um HIV, was ja in den 90ern noch ganz schön präsent war. Das hat man heute eigentlich mehr oder weniger vergessen. Aber damals wusste man eben noch nicht, dass damals gab es ja diese Kombinationstherapie schon, aber man wusste noch nicht, ob die funktioniert. Da war gerade Freddie Mercury gestorben. Also es war direkt so vor unseren Augen. Und das war schon was, was eine große Rolle gespielt hat. Und es geht um dieses Thema Blutspenden und es geht um Familie auch viel, finde ich.
Ja. Ja, also viele große Themen, kleine Themen, die alle verpackt sind in einem Buch. Das ist im Querverlag erschienen, jetzt vor wenigen Tagen. Ganz, 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 ganz frisch. Felix, vielleicht zum kurzen Ausblick. Du hast jetzt den Roman abgeschlossen, mit dem muss ja natürlich jetzt ein bisschen gelesen werden, der muss sich jetzt ein bisschen verkaufen. Sind die Pläne für den nächsten Roman schon im Kopf?
Ich habe schon längst angefangen.
Ach.
Ja, total.
Ja, das unterschätzt man immer, ne? Dass man ja im Grunde, man gibt ein Manuskript ab, dann wird natürlich noch dran gearbeitet. Das dauert, zieht sich ja dann doch alles auch ewig hin. Also vielleicht nicht so lange wie beim Film, von der Finanzierung bis zum Ende, aber zumindest ja doch so, dass man so ein Manuskript abgibt und dann eigentlich für sich vielleicht irgendwie auch einen Haken drin macht, auch wenn man vielleicht nochmal überarbeiten muss, aber dass man dann eigentlich, das Buch ist da und man stolpert eigentlich schon im nächsten Universum herum.
Ja. Also ich meine, das Buch, da gibt es ja auch Wartezeiten. Und man weiß ja auch immer nicht, wie lange die Wartezeiten dauern. Und da habe ich dann schon lange, lange, lange angefangen mit dem nächsten Buch. Und ja.
Aber ich sage nur nichts. Nee, wir werden nicht verraten, Klopfer auf Holz, das bringt vielleicht dann auch Unglück. Bist du abergläubisch?
Naja, ich zwinge mich, es nicht zu sein.
Okay. Alles klar, Felix. Dann sage ich nochmal, wie das Buch heißt. Guten Morgen Berlin, ganz frisch erschienen im Querverlag. Der Autor ist Felix Hass und der war mein heutiger Gast. Und Felix, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir herzlich. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Und das war sie, die 116. Folge des Kulturfritzen-Podcasts. Ich habe mir gerade nochmal die Abrufstatistik angeschaut und gesehen, dass auch die anderen 115 Folgen immer mal wieder angehört werden, was mich natürlich sehr freut. Für alle, die von Felix Hass nicht genug bekommen können, gibt's hier noch einen Tipp, denn in Folge 47 habe ich mit ihm bereits über seinen letzten Roman Blank gesprochen. Das war im Frühjahr 2021. Mein Name ist Marc Lepuna, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.